Herzlich willkommen bei SWR 2 Zeitgenossen. Unser Gast heute hat seine Verwandtschaft einmal so präzisiert und zusammengefasst. Sein Onkel Richard von Weizsäcker sei ein guter Kompromissefinder. Sein Vater Karl Friedrich von Weizsäcker ein unbestechlicher Nachdenker und er selbst sei ein guter Zuhörer. Seitdem, Herr von Weizsäcker, war ich sehr gespannt, als ich das las auf dieses Gespräch, das ich heute mit Ihnen führen darf. Obwohl Sie heute, glaube ich, vor allen Dingen als Antwortgeber, weniger als Zuhörer gefragt sind. Fangen wir an mit dem aktuellen Weltgeschehen. Benzin, Heizöl, Diesel, so billig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das freut Otto Normalverbraucher. Sie als Umweltwissenschaftler, ärgern Sie sich darüber, dass es jetzt wieder vielleicht etwas freigebiger aufs Gas gedrückt wird, das Thermostat an der Heizung ein bisschen höher gedreht wird?
Also einer der klügsten Gedanken in dem Zusammenhang kommt ausgerechnet von Wolfgang Schäuble. Der hat gesagt, lass uns doch die Kosten der Flüchtlingssituation durch eine europäische Benzinsteuer begleichen. Finde ich ungeheuer vernünftig in dieser Situation. Denn die Kosten sind real und der niedrige Spritpreis nützt so gut wie niemand.
Also eher eine negative Beurteilung, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Dann war das Jahresende 2015 vielleicht etwas erfreulicher aus Ihrer Sicht. Es gab diesen Kompromiss beim Weltklimagipfel in Paris. Man hat sich darauf geeinigt, einen Vertrag zu schließen, dass die Erderwärmung auf weniger als 2 Grad plus steigen könnte. Waren Sie überrascht darüber, dass man sich so konkret doch auf etwas eingelassen hat?
Ich war zu, sagen wir mal, 2 Dritteln überrascht. 1 Drittel nicht, denn ich hatte 2 Monate vorher ein Abendessensgespräch mit den beiden Leitern der sogenannten Durban-Gruppe, die das Ganze vorbereitet haben. Und die haben damals schon im, ich glaube, Oktober gesagt, wir kriegen das hin. Ich war ein bisschen skeptisch, habe ein paar kritische Rückfragen gestellt, aber die haben mir immer sehr vernünftige Antworten gegeben. Und im Übrigen kannte ich auch den französischen Außenminister Laurent Fabius ganz gut und dachte, das ist ein Genie an Diplomatie. Und der hat das zusammen mit diesen beiden Leitern der Durban-Gruppe so hinbekommen, dass das Ergebnis sich sehen lassen kann. Allerdings, der größte Teil der Hausaufgaben kommt jetzt erst.
Ich war ein bisschen überrascht darüber, dass die Chinesen mitgespielt haben. Sie waren Umweltberater der chinesischen Regierung. Woran lag's? Wieso dieses Umdenken gerade in diesem Land, was bei uns in den Medien oft als Umweltsünder dargestellt wird?
Erstmal eine kleine Anekdote über Ihre Aussage, dass man in Deutschland der Meinung ist, dass die Chinesen eigentlich alles falsch machen. Als ich nach China kam, 2007, fragte ich die Leiterin der deutschen GIZ, damals hieß es noch GTZ, Gesellschaft für technische oder internationale Zusammenarbeit, wie geht's denn so? Was machen Sie denn so täglich? Da sagt sie, ach wunderbar, jeden Tag lernt man was Neues. Aber was ganz entsetzlich ist, wenn deutsche Journalisten kommen. Da fragte ich, wieso? Ist doch wunderbar, wenn die kommen. Da sagt sie, nein, wenn die kommen, dann wollen die nur das Negative hören. Wenn ich ihnen irgendwas Positives erzähle, dann zünden sie sich eine Zigarette an oder machen irgendwas anderes. Und sobald ich irgendwas Negatives sage, dann schreiben sie los. Das heißt, die deutschen Journalisten waren verschworen, über China immer nur negativ zu berichten. Und so ist unsere Perzeption von China. Meine war dann ganz anders, nachdem ich da so ein bisschen innen reingeguckt habe. Aber im Übrigen gab es auch noch 2 konkrete Gründe, warum ich nicht so überrascht war. Das eine ist, die Chinesen leiden bekanntlich unter fürchterlicher Luftverschmutzung. Und das in einer Zeit, wo die Energie hauptsächlich aus Kohle kommt. Kohleverbrennung erzeugt lokale Luftverschmutzung und erzeugt Treibhausgase. Also war es wahnsinnig populär, wenn Xi Jinping, der Präsident, den Chinesen sagte, und in Paris müssen wir noch eins drauflegen, wir müssen noch schneller werden beim Klimaschutz. Es gab Jubel in China, endlich wird unsere Luft sauberer. Und der zweite Grund ist ein ganz anderer. Es gibt weltweit seit 2 Jahrzehnten die Diskussion um Peak Oil. Also das Öl, wird immer mehr verkauft und dann kommt irgendein Gipfel und von dann ab wird nicht mehr mehr förderbar, als verkauft wurde. Und dann geht es wieder runter. In China, das ist das einzige Land der Erde, was so ist, in China redet man von Peak Coal. Also dem Gipfel, von dem ab nicht mehr genug Kohle da ist. Wo die Chinesen, die viel Kohle haben, auf einmal aus Australien oder Kolumbien oder Südafrika Kohle importieren müssen. Und das geht gegen ihren Stolz. Und sie haben ausgerechnet, Peak Coal kommt ungefähr 2025. Und dann haben sie der Weltgemeinschaft versprochen, ab 2025 werden die chinesischen Treibhausgasemissionen runtergehen. Viel mehr haben sie nicht versprochen. Aber das haben sie immerhin versprochen. Das hat die ganze Welt gefeiert als chinesischen Beitrag.
Was in Paris besser war als bei früheren Weltklimagipfeln war, man hat dieses Blame Game beendet. Also die Reichen haben früher zu den Armen gesagt, ihr müsst jetzt mehr Umweltschutz machen. Und die Armen haben gesagt, ja, gebt uns das Geld dafür, dann können wir mehr Umweltschutz machen. Es war immer so ein Pendel hin und her. Man hatte das Gefühl, in Paris wurde kooperiert. Ist das der zweite Grund dafür, dass es vorwärts ging? Oder ein weiterer Grund?
Ja, also ich meine, der Vertreter der Entwicklungsländer in dieser Durban-Gruppe, das ist Ahmed Djouglaf aus Algerien, der kannte genau dieses Spiel und hat gesagt, das machen wir jetzt nicht mehr mit, sonst kommt gar nichts raus. Und insofern war ich ganz happy, ihn einmal persönlich zu treffen. Ich wusste von ihm vorher schon ganz viel und hörte bei diesem Abendessen auch, dass er genau dieses Spiel beenden will.
Lassen wir die aktuelle Politik für den Augenblick. Ich glaube, zu einem späteren Zeitpunkt des Gesprächs kommen wir nochmal auch auf Ihre politische Laufbahn zu sprechen. Ich hätte am Anfang, Herr von Weizsäcker, eine Frage biografischer Art. Ich habe bei der Vorbereitung gelernt, Ihre Mutter war Schweizerin und Tochter des Oberbefehlshabers der Schweizer Armee im Ersten Weltkrieg. Welche Rolle spielt der Schweizer Familienzweig noch bei Ihnen?
Ach, komischerweise war es so, dass meine Schweizer Vorfahren und Schweizer Verwandten deutscher waren als die Deutschen. Also mehr militärorientiert, mehr disziplinorientiert und weniger fantasieorientiert. Während auf der väterlichen Seite, insbesondere bei meinem Vater, der hatte immer Spaß an meinen eigenen Kindheitsverrücktheiten, während meine Mutter das nicht so toll fand.
Was sind denn Ihre Kindheitsverrücktheiten?
Ach, zum Beispiel Raupen züchten. Und die hatten dann zum Teil Brennhaare. Und dann ist eine von diesen Raupen irgendeinem Gast oder so auf den Finger gefallen. Und dann fing es an zu jucken und so. Also sowas macht man eigentlich nicht in Wohnzimmern.
Sie haben es gemacht.
Ich habe das gemacht. Ich fand das köstlich. Und dann habe ich die eben auch sich verpuppen lassen. Dann kamen Schmetterlinge raus und dann habe ich die fliegen lassen. Fand ich wunderbar.
Sie sind 1939 in Zürich geboren worden, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Die meisten dieser Alterskohorte, sage ich mal, Deutschen, jedenfalls verbinden mit der Zeit, mit den Kindheitsjahren, die Erinnerung an den Krieg. Ihre Kindheitsjahre, nehme ich an, waren idyllisch?
Oder nein, ganz und gar nicht. Wir waren in Deutschland. Ich war die ersten 6 Wochen in der Schweiz. Und dann ist es aber meinem Vater geglückt, im Jahr 1944, als die Grenzen zwischen Deutschland und Schweiz dicht waren, bei einer Vortragsreise in die Schweiz, uns 3 kleine Kinder über die Grenze zu holen und dann im großväterlichen Haus am Zürichsee zu deponieren. Dann war es friedlich. Aber immerhin gab es auch dort Lebensmittelrationierung. Also die Schweiz war kein Paradies, aber immer noch besser als das von Bomben zerstörte Deutschland.
Sie sind dort in die Primarschule, also in die Grundschule gegangen.
Und daher kann ich auch Schweizerdeutsch. Also wenn ich mit den Schweizern Schweizerdeutsch rede, dann brauchen die immer so 10 Minuten, bis sie merken, da ist irgendwas falsch. Der kann nicht wirklich ein Schweizer sein, aber er spricht akzentfrei Schweizerdeutsch. Ja, die Antwort ist, es ist das Schweizerdeutsch der 1940er Jahre. Ich benutze Ausdrücke, die man heute nicht mehr benutzt.
Ihr Großvater Ernst von Weizsäcker war Staatssekretär im Auswärtigen Amt im sogenannten Dritten Reich, dann später, wenn ich richtig informiert bin, in Rom Botschafter. Er stand später 1947 in Nürnberg vor Gericht. Haben Sie selbst noch eine Erinnerung an ihn oder ist der weit weg gewesen immer?
Naja, als wir Kinder waren und dann wieder in Deutschland nach den Schweizer Jahren, hat man ihn kaum gesehen. Ich habe ihn dann nach seiner vorzeitigen Entlassung gesehen. Er war ein unglaublich netter Mensch, unglaublich friedlich und hatte also mit dem Thema Angriffskrieg emotional überhaupt nichts zu tun.
Wie hat Ihr Vater über Ihren Großvater dann geredet? Vielleicht haben Sie auch selber...
Ja, so sehr positiv. Vielleicht zu positiv, denn wer in einem Verbrecherregime tätig ist, macht sich schuldig. Das ist gar keine Frage. Und das haben wir Enkel natürlich auch in gewissem Umfang so empfunden, auch wenn wir es nicht als subjektive menschliche Schuld, aber als juristische Schuld empfunden haben.
Ihr Vater wurde dann in Göttingen Professor, Anfang der 50er Jahre. Ich nehme an, Sie sind dann mitgezogen. Wie ist das Verhältnis zu Ihrem Vater gewesen? Ich meine jetzt ganz privat. Hatte so ein Professor damals auch schon berühmt überhaupt Zeit für seine Kinder?
Ach ja, wir haben Fahrradausflüge gemacht und so weiter. Es war eine schöne Zeit. Und er hatte eben ausgesprochen Spaß an der Fantasieentwicklung seiner Kinder. Und da bin ich vielleicht noch ein bisschen extremer gewesen als meine Geschwister.
Sie selber sind dann, wenn ich es richtig im Kopf habe, erst haben Sie ein Physikstudium gemacht?
Also ich erzähle die Sache vielleicht doch besser selber, denn das können Sie gar nicht alles wissen. Mein Vater hatte ungeheuer viele Freunde. Einmal kam ein amerikanischer Freund von ihm, der aber aus Deutschland stammte, Deutsch sprach mit uns. Er fragte mich kurz vor dem Abitur, was willst du denn machen später? Dann sagte ich, Biologie. Dann sagte er, dann gebe ich dir einen Rat, studier auf keinen Fall Biologie. Also das, was die heute in der Biologie unterrichten an der Universität, das ist von gestern. Du kannst Medizin studieren oder Chemie oder Mathematik oder Physik, ist ganz egal. Du musst die Naturwissenschaften richtig in den Griff kriegen. Dann habe ich es erstmal mit Chemie probiert und es ist schiefgegangen. Ich konnte diese Analysen nicht. Und dann habe ich Physik gemacht und das ging immerhin bis zum Diplom. Aber war verdammt schwierig, also für mein kleines Gehirn zu viel. Und dann bin ich in die Biologie desertiert, nach dem Diplom.
Haben dann Ihr Doktorarbeit gegenüber Bienen, wenn ich es richtig im Kopf habe?
Ja, ich habe einfach den wahrscheinlich einzigen Biologieprofessor gefunden in Deutschland, der bereit war, einen Diplom-Physiker als Doktoranden zu akzeptieren. Das ist auch nicht so alltäglich.
Das ist Bernhard Hassenstein.
Das war Bernhard Hassenstein, der lebt noch.
Ja, ist 96?
Ist nicht gesund, aber er lebt noch. Und ich habe ihn vor einiger Zeit mal wieder besucht. Ja, und dort war halt Bienen das große Thema, eine Nachfolge von Karl von Frisch, ein deutscher Nobelpreisträger, der die Schwänzeltänze der Bienen entdeckt hatte. Also wie die einander mitteilen, durch ihre Art sich im Stock zu bewegen, wo die tolle Futterquelle ist. Eine fantastische Leistung. Hat er entdeckt, hat den Nobelpreis dafür gekriegt.
Erster Job in der Wissenschaft. Sie waren kurz bei der Evangelischen Studiengemeinschaft.
Ja.
Ab 1972 Professor, zunächst für Biologie in Essen. Gute Jahre oder waren die Studenten damals zu unruhig?
Ja, ich war ja selber ein unruhiger Student und habe auch mitdemonstriert und alle möglichen fürchterlichen Sachen gemacht. Aber ich bin mit den Studenten hervorragend ausgekommen, insbesondere wenn sie frech waren. Also die heutigen Studenten hier, die sind mir tendenziell immer viel zu brav. Also ich ermutige euch, denkt mal daran, was alles nicht stimmt. Und dann überlegt euch, was könnte man besser machen. So war ich als Student.
Jetzt muss ich kurz dazwischen sagen, SWR 2 Zeitgenossen, wir zeichnen heute auf im Audimax der Universität Landau vor Publikum. Man hat es im Hintergrund vielleicht auch gehört. Wie war denn Ihr Studium im Vergleich zu dem, was Studenten heutzutage so mitmachen müssen? Würden Sie sagen, toll, kleine Gemeinschaft? Das kennen die ja alle heute gar nicht
Nein,
mehr.
Nein, wir hatten große Vorlesungen. In der Mathematik Anfängervorlesung waren 400 Studenten. Das war an der Uni Hamburg. Aber es war frei. Wir hatten keine engen Studienpläne. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, was mich eigentlich interessieren würde, nachdem ich da so ein bisschen Mathematik gelernt habe, ist mathematische Biologie. Da habe ich einen Zettel an 5 schwarze Bretter gemacht. Wer macht mit in einer freiwilligen Arbeitsgruppe mathematische Biologie? Haben sich 10 Leute gemeldet ungefähr. 3 sind dann wieder rausgegangen und so waren wir zu 7 und haben sozusagen unsere eigene Vorlesung gemacht.
Die Hochschulpolitik lag Ihnen,
ja,
liegt Ihnen immer noch nahe. Sie haben 1980 die Gesamthochschule Kassel mitgegründet. War Ihnen Forschen zu wenig? Frag jetzt mal ganz einfach.
Ja, ja, also ich war immer schon ziemlich politisch, schon in der Schule war ich Schülersprecher und so. Und ich fand, wenn man Ideen hat, was man besser machen kann, insbesondere Individualisierung von Studiengängen, und zwar nicht von oben, sondern von unten, dann dachte ich, das muss man doch durchsetzen. Ich nannte das das Baukastensystem und wollte gerne, dass wenn zum Beispiel ein Elektroingenieur das Gefühl hat, er möchte eigentlich Arabistik dazulernen, dann soll er doch. Warum nicht? Warum muss neben Elektrotechnik immer nur Maschinenbau, Mathematik und Physik sein? Das ist doch absurd. Eine Verengung statt eine Ausweitung. Und junge Leute wollen Ausweitung ihres Horizonts. Und dafür bin ich dann eben auch auf die Straße gegangen.
Es ist insofern ungewöhnlich, weil ich viele Kollegen von Ihnen kenne, die sagen, ach, dieser ganze Papierkram, mit dem ich dann belastet werde, ich will forschen. Ich bin Professor, Wissenschaftler.
Ah ja. Ich habe auch geforscht, war gar nicht so schlecht, aber ich fand Hochschulpolitik und Administration eine sehr spannende Aufgabe.
Wenn es die Altersgrenze nicht gäbe, 65, würden Sie heutzutage nochmal an einer deutschen Universität Professor werden wollen?
Ja, warum nicht? Ich meine, nur sind heute die Belastungen deutlich größer, als sie damals waren.
Nämlich?
Aber ich war ja dann im Alter von 66, wurde ich Leiter der kalifornischen Umwelthochschule. Ja. Und das war auch wahnsinnig anstrengend, aber von unglaublichem Erfolg gekrönt.
Diese Altersgrenze, weiß ich, die ärgert Sie, die es da im deutschen Beamtenrecht gibt.
Ja, ja, also ich fragte die Leute in Kalifornien, als ich da ankam, sag mal, warum fragt mich keiner, wie alt ich bin? Dann sagten die mir, oh, das wäre rechtswidrig. Das darf man nicht fragen, geschweige denn zum Auswahlkriterium machen. Und dann sagte ich, treu deutsch, ja, aber nehme ich dann nicht einem begabten jungen Amerikaner den Job weg? Dann sagten die, ach, das ist aber eine typisch deutsche Frage. Wenn Sie den Job so machen, wie wir uns das vorstellen, dann schaffen Sie doch jedes Jahr 10 neue Arbeitsplätze für die begabten jungen Amerikaner. Und genau so ist gekommen.
Gut, dann haben Sie da Ihren Zweck sozusagen erfüllt.
Absolut, ich habe kein schlechtes Gewissen.
Jetzt frage ich Sie mal als Nicht-Naturwissenschaftler, aber eigentlich stört mich das am ganzen Wissenschaftsbetrieb, diese Spezialisierung, Tendenz auch Überspezialisierung. Was wir als Journalisten zum Beispiel suchen, sind Leute, die über ihr Fach hinaus die Dinge auch erklären können, die auch mal sagen können, ach, was der da macht oder was ich da selber mache, das ist jetzt ein Nebenzweig. Ich muss da wieder rauskommen und auf den Mainstream zurückfinden. Ist das eine Tendenz, die überhaupt noch rückholbar ist, dieses Spezialistentum?
Mittel- und langfristig natürlich ja, denn es ist ein Riesenfehler. Kurzfristig nein, denn die unsere Wissenschaftslandschaft prägenden Institutionen, allen voran die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die sind heute der Meinung, das einzige Qualitätskriterium, was zählt, sind Publikationen in Peer-Review-Zeitschriften. Und das sind fast alles amerikanische Zeitschriften. Die sind hochspezialisiert und nur wenn man sich total spezialisiert, kommt man da überhaupt erst rein und nur dann kann man Karriere machen. Das heißt also, die Leute, die für Sie als Journalisten angenehm sind, die haben null Chancen in der akademischen Karriere. Das ist das Problem.
Sie haben ab 1981 die universitäre Laufbahn verlassen, auch Deutschland verlassen, sind erst an ein UNO-Zentrum für Wissenschaft und Technik nach New York gegangen, danach, 3 Jahre später, an ein europäisches Institut für Umweltpolitik, dann wieder ein paar Jahre später das Wuppertal-Institut Klima, Umwelt, Energie gegründet. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das so lese in der Laufbahn, Sie brauchen alle paar Jahre neue Herausforderungen.
Ja, also ein Freund von mir hat mal einen furchtbar netten Artikel über mich geschrieben und den hat er überschrieben, der Anfänger.
Wow.
Ja, ich dachte auch erst, es ist eine Pflaume, aber in Wirklichkeit hat er genau das diagnostiziert. Ich will immer was Neues anfangen. Und das habe ich 10-mal in meinem Leben gemacht. Im Durchschnitt kommt dann so etwas wie 4 Jahre Berufserfahrung zustande. Ist nicht schlecht.
Wenn man in den 80er oder kurz danach auch in den 90ern Deutschland verlassen hat, es gab noch kein Internet, muss man den Studenten vielleicht hier in Landau auch noch dazu sagen, dann ist man ein bisschen auch in der Versenkung verschwunden. Deshalb würde ich sagen, die Jahre am Wuppertal-Institut, da haben Sie am meisten auch hier in Deutschland mitgeprägt oder wären Sie anderer Ansicht?
Ja, ich glaube, das Wuppertal-Institut war eine Riesenerfolgsgeschichte. Nach kürzester Zeit waren wir überall in den Medien. Wir waren dann nach kurzer Zeit auch 150 Leute. Anfangs waren wir 2. Und das Institut hat Themen aufgegriffen, die vorher liegen geblieben waren. Also zum Beispiel Stoffströme. Bis dahin war Umweltpolitik im Wesentlichen Schadstoffe. Und die Bekämpfung von Schadstoffen, die kommen so in Milligramm oder allenfalls Kilogramm daher. Und die muss man tot machen. Und demgegenüber hat mein Freund und Vizepräsident des Instituts, Friedrich Schmidt-Bleek, gesagt, nee, jetzt müssen wir mal auf die Megatonnen gucken. Also zum Beispiel die Mengen Erde, die so bewegt werden. Und er hat herausgefunden, dass seit einigen Jahren damals der Mensch mehr Erdbewegungen erzeugt als die Naturgewalt. Das ist doch unglaublich.
Sie waren oder sind der Miterfinder des ökologischen Rucksacks.
Nee, das war Schmidt-Bleek.
Aber es ist das Institut sozusagen. Und ja. Zu den Zeiten, können Sie uns kurz erklären, was der Rucksack ist, den man da so mitschleppt?
Ja, also wir können uns überlegen, wie viele Kilogramm werden benötigt, um 1 Pfund Mikrofon herzustellen. Und da kommt eine ganze Menge Kilogramm zustande. Und das ist der ökologische Rucksack. Also von dem Abraum im Bergwerk, damit man 20 Gramm Kupfer, die möglicherweise da drin sind, gewinnt, da braucht man so etwas wie 2000 Gramm Kupfererz. Und das bleibt dort und vergiftet den Boden. Oder Gold, das ist noch schlimmer. Oder dann die ganze Herstellungskette. Ein Deutscher hat typischerweise einen ökologischen Rucksack jedes Jahr von so etwas wie 60 Tonnen. 60 Tonnen.
Schwerer Rucksack.
Ein schwerer Rucksack. Und der Goldring an meinem Finger alleine wiegt schon 3 Tonnen.
Würden Sie denn das Wörtchen Effizienzrevolution für sich beanspruchen wollen oder war das auch wieder ein anderer?
Das war hauptsächlich mein Freund Peter Hennecke. Den hatte ich als Leiter der Energieabteilung berufen in das Wuppertal-Institut. Und der war dann auch mein Nachfolger. Und der hat für die Energieseite das Thema Effizienzrevolution vorangebracht.
Die bedeutet, mit weniger Energie mehr Wert und Wohlstand schaffen.
Und meine von mir selber ausgedachte Aufgabe als Chef war, die Rucksackgeschichte von Schmidt-Bleek, die Energieeffizienzgeschichte von Peter Hennecke, die Verkehrsgeschichte von Rudolf Petersen und noch einiges andere sozusagen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und den nannte ich dann Faktor 4. Das hieß, doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch. Bei Energie hat das der Peter Hennecke mit seiner Truppe sehr schön nachgewiesen. Bei Stoffen, sagte Schmidt-Bleek, Faktor 4 ist viel zu wenig, wir brauchen mindestens Faktor 10, hat er irgendwo auch recht. Aber das konnte ich der Energieabteilung und der Verkehrsabteilung nicht verklickern. Also Faktor 4 war ein Kompromiss.
Faktor 4 ist der Titel eines Ihrer Bücher, die sehr bekannt und sehr viel gelesen wurden und immer noch gelesen werden, übersetzt sind in wie viele Sprachen, wissen Sie das überhaupt?
Ich glaube 12, vielleicht war ein bisschen mehr.
Sie waren und sind immer noch aktiv am Club of Rome, einmal das große, weltweit vielleicht wichtigste Umweltinstitut. Inzwischen gibt es so viele auf der Welt, dass man Mühe hat, auch die Stimme des Club of Rome zu hören. Ist das der Lauf der Zeit, dass halt doch sehr viele Wissenschaftler sich jetzt mit diesem Thema beschäftigen und dass man sozusagen sich einordnen muss in einen größeren Strom, ob man will oder nicht?
Ja, natürlich. Als Justus von Liebig die Agrarchemie erfunden hat, war er der große Star. Aber 40 Jahre später gab es Tausende von Professoren für Agrarchemie. Das heißt, Man brauchte kein Liebig mehr, das hatte sich multipliziert. Und so ähnlich ist es im Club of Rome gegangen. Aber ich möchte gerne zusammen mit dem anderen Co-Präsidenten Anders Wickman aus Schweden den Club wieder richtig voll auf die Beine bringen mit den heutigen Themen.
Sie sind der Ansicht, die 90er Jahre waren keine gute Zeit, wenn es nämlich darum ging, den Kapitalismus zu bändigen. These ist, solange es einen Systemgegensatz gab in der Politik, hat die Politik das Kapital gebändigt. Seit der Osten in sich zusammengebrochen ist, hat das Kapital sich verselbstständigt. Die Politik kann keine Aufsicht mehr führen. Ist das nicht, sagen wir, durch die Weltfinanzkrise in den Nullerjahren wieder bis zu einem gewissen Grad revidiert worden?
Ja, nein, aber zunächst mal muss man das Phänomen wirklich wahrnehmen. Ich war Leiter im Bundestag der Enquete-Kommission Globalisierung. Da habe ich als erstes der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen Brief geschrieben, sehr höflich. Können Sie mir mitteilen, wie häufig das Wort Globalisierung in Ihrem geschätzten Blatt aufgetaucht ist? Und da haben die mir sofort eine Grafik zurückgeschickt. Und das fing an nach 1990 und dann steil nach oben. Und dann haben wir uns gefragt, wieso ist vor 1990 das Wort Globalisierung nicht in unserer Sprache gewesen, wo doch der Globus vorher auch schon rund war. Und es gab Welttourismus und Weltpaketservice und Telefone und ich weiß nicht alles. Aber das Wort Globalisierung mit allem, was wir damit verbinden, ist ein nach 1990 Phänomen. Und das Phänomen haben wir erläutert mit dem, was Sie soeben sehr richtig dargestellt haben. Vor 1990 war das beherrschende Thema der Politik der Ost-West-Gegensatz, der Kommunismus mit seiner Behauptung, der Kommunismus sei gut für die Armen der Welt und der Kapitalismus sei vielleicht gut für die Reichen der Welt, aber die Armen sind viel zahlreicher, also müssen wir im demokratischen Sinne dafür sorgen, dass alle Kommunisten werden. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Und den Kapitalisten hat das nicht gefallen und dann hat eben beginnend mit dem Beginn des Kalten Krieges 1948 der Westen gesagt, nein, der Kapitalismus ist ja gar nicht so böse, wir machen eine soziale Marktwirtschaft. Und die soziale Marktwirtschaft hieß eine Umverteilung durch Steuern, eine Unterstützung der Armen, der Arbeitslosen, der Alten und so weiter. Dafür brauchte man natürlich Geld und das holte man sich bei den Reichen. Selbst in den USA unter dem konservativen Präsidenten Dwight Eisenhower war der Spitzensteuersatz für die Reichen bei 90%. Wenn ein Reicher $1,000 mehr verdient hat, sind davon 900 an den Fiskus geflossen und nur 10% in die eigene Schatulle. Das heißt, das war Kommunismus pur, aber unter dem Namen soziale Marktwirtschaft. Aber als der Kommunismus weg war, brauchte man diesen Nachweis gar nicht mehr, dass man durch Umverteilung soziale Wohltaten erzeugen kann. Und dann wurde der Kapitalismus frech. Die haben diese hohen Steuersätze von Eisenhower auch nie geschätzt, sondern die fanden immer, das muss viel niedriger sein. Aber das konnten sie erst politisch durchsetzen nach 1990.
SWR2 Zeitgenossen heute aus Landau, aus der Universität Landau, mit dem Gast Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Sie haben es angesprochen, Sie wurden Volksvertreter 1998. Weshalb? Sie waren ein hoch angesehener Wissenschaftler, haben einiges bewegt und dann mit 59 Jahren nochmal sozusagen auf die andere Seite gewechselt.
Also eine Art von Aha-Erlebnis war für mich folgendes. Ich hatte in den 80er Jahren und dann auch noch 90er Jahren den Gedanken der ökologischen Steuerreform formuliert und im politischen Raum verbreitet und hatte unter anderem mit einer Gruppe von CDU-Abgeordneten, zu denen gehörte auch der heutige Gesundheitsminister Gröhe, gesprochen über die Notwendigkeit einer ökologischen Steuerreform. Und Gröhe und seine Truppe waren sehr einverstanden, sagten, das wollen wir jetzt auch bei uns durchsetzen. Und dann haben sie einen Parteitag gehabt, hier in der Nachbarschaft in Karlsruhe. Und dort haben sie beschlossen, wir machen eine ökologische Steuerreform. Und dann sagte mit Unterstützung aus Ludwigshafen der Bundeskanzler Kohl, nein, solange ich Bundeskanzler bin, gibt es keine ökologische Steuerreform. Denn der BASF schadet das und deswegen wollen wir das nicht. Punkt. Dann habe ich gedacht, ja, da hilft gar nichts anderes, da brauchen wir andere politische Mehrheiten. Wenn Gröhe, der ein vernünftiger Mann ist, sich in der eigenen Partei nicht durchsetzen kann, dann müssen wir gucken, dass die SPD und die Grünen das schaffen. Und die SPD hat mich dann gefragt, ob ich Lust hätte, für den Bundestag zu kandidieren. Das war Wahlkreis Stuttgart. Habe ich gesagt, ja, warum nicht Stuttgart, warum nicht SPD?
Ja, warum SPD denn umgekehrt gefragt? Ja, Sie als Ökologe könnten ja auch bei den Grünen.
Ja, also als ich in der Politik Interesse bekam, da gab es noch gar keine Grünen.
Man kann ja Parteien wechseln, soll es ja gehen.
Könnte man, das ist aber nicht mein Stil. Aha. Ich bin immer bei der SPD geblieben. Der Witz war, die Stuttgarter SPD lag auf dem Boden, platt auf dem Boden. Da war eine Oberbürgermeisterwahl und da hat der CDU-Kandidat sowas wie 42% gekriegt und der Kandidat der Grünen, Rezzo Schlauch, 39%. Und die SPD gammelte rum bei 12 oder 15% oder so etwas und war also am Boden zerstört. Und dann haben die mich gefragt, willst du bei uns kandidieren? Da habe ich gesagt, ja. Ich musste Johannes Rau noch anrufen, dass er dafür sorgt, dass das Wuppertal-Institut nicht kaputt geht. Denn er war damals Ministerpräsident und er kam ja aus Wuppertal. Und er sagte, ja, das musst du unbedingt machen. Und dann habe ich tatsächlich 4 Jahre später den Wahlkreis direkt für die SPD gewonnen.
Ja, es geschieht nach Zeichen und Wunder. Das war absolut
sensationell. Ja.
Etwas bewegen können oder wollen in der Politik. Hat das funktioniert im Nachhinein betrachtet?
Ja, also in der ersten Legislaturperiode war ich natürlich ein Hinterbänkler, konnte nicht furchtbar viel bewegen, aber in der zweiten war es dann sehr gut.
Sie waren anfangs im Finanzausschuss, das ist verschärft.
Ja.
Und dann später Enquetekommission haben Sie erwähnt und dann Umweltausschuss, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da ging es dann auch vorwärts mit der ökologischen
Steuerreform. Ja, ich meine, die ökologische Steuerreform, das war Wahlprogramm der SPD im Jahre 1998. Ja. Und die ist dann auch durchgesetzt worden mit Grüner und SPD-Mehrheit. Also, und das hat Deutschland so etwas wie 300.000 Arbeitsplätze entweder gesichert oder neu geschaffen. Die ökologische Steuerreform macht den Faktor Arbeit billiger und den Faktor Naturverbrauch teurer. Die Folge davon ist, dass es für das Management auf einmal lukrativer wird, wieder Menschen einzustellen und dafür Kilowattstunden arbeitslos zu machen. Und da das technisch natürlich nach Peter Hennicke wunderbar ging, war das Ganze ein Gewinnprogramm für die Modernisierung der Wirtschaft und für die Beschäftigungslage.
In der Akademikerwelt hat Politik manchmal noch den Ruch, korrupt und so weiter und so fort. Damit vermengt man sich nicht, das ist eine andere Welt. Was sind Ihre Erfahrungen? Wie ist die Politik? Ist es doch eher, dass man Schwielen haben muss an bestimmten Stellen, damit man vorwärts kommt?
Ja, also eine gewisse Robustheit muss man sich auch angewöhnen, auch in der Sprache vielleicht. Aber ich habe mich, glaube ich, nicht korrumpieren lassen. Und in meinem Wahlkreis hat man das gewusst und sehr honoriert. Und ich fand auch, abgesehen von den in der Presse bekannt gewordenen Fällen, dass die normale Politik alles andere als korrupt war. Waren sehr anständige Leute übrigens von allen Parteien.
Also da werden auch viele Klischees einfach bedient und haben ein Eigenleben, die ich gar nicht mehr.
Das ist übrigens auch ein Teil von dem Phänomen, was ich vorhin gesagt habe. Die Medien sind ja zum großen Teil anzeigenabhängig. Und die Anzeigenkunden, die wollen nicht, dass man über die Wirtschaft schimpft, sondern dass man über die Politik schimpft. Das weiß jeder Journalist. Und die Folge davon ist, in Amerika, in Japan, in Deutschland, überall ist das Geschimpfe immer auf die Politik, weil das ist den Anzeigenkunden egal. Ja. Dagegen auf die Wirtschaft zu schimpfen, bei denen natürlich auch eine Art von Korruption stattfindet, das finden die gar nicht so schön.
Ich muss Sie als SPD-Genosse noch kurz auf die aktuelle Situation etwas befragen. Die Partei hängt so im 25%-Turm, mal ein Prozent höher, tendenziell manchmal auch ein bisschen weniger. Was macht die SPD von heute falsch?
Ja, es gibt zwei ganz verschiedene Antworten. Das eine ist, das, was die SPD stark gemacht hat in 150 Jahren, ist in der Hauptsache erledigt. Das heißt also, das Programm soziale Gerechtigkeit ist heute Wirklichkeit und braucht nicht mehr Programm zu sein. Es gibt natürlich neue Ungerechtigkeiten, Hartz IV und was es da so alles gibt, aber dies zum Hauptparteiprogramm zu machen, ist in einer Zeit von Industrie 4.0 nicht mehr zeitgerecht. Und Industrie 4.0 können möglicherweise andere mindestens genauso gut. Aber Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister hat sofort erkannt, wenn wir die Digitalisierung, Big Data, Industrie 4.0 verschlafen, dann geht's richtig bachab mit den Arbeitsplätzen. Da müssen wir uns dagegen stemmen. Das heißt, er beweist dem Volk, auch wir können das, aber das Volk nimmt dieses überhaupt nicht wahr, sondern nimmt im Grunde nur wahr, dass der alte Karl Liebknecht und der alte Ferdinand Lassalle und wie sie alle hießen, doch Figuren von gestern waren und assoziieren die heutige SPD mit den Figuren von gestern. Das ist ein bisschen ungerecht.
Waren Sie denn im Nachhinein mit den 7 Jahren, die Sie im Bundestag waren, Sie sind 2005, haben Sie nicht mehr kandidiert, waren Sie im Nachhinein zufrieden oder eher unzufrieden? Es gibt ein Wort von Ihnen, da heißt es, dass Sie im Grunde genommen zu wenig bewirkt haben, dass Umweltpolitik nur am Rande stattfand.
Das ist richtig, aber das ist eine allgemein richtige Aussage, außer übrigens im heutigen China. Also wenn heute jemand in Vietnam oder in Kolumbien oder in den USA oder in der Schweiz oder in Deutschland Umweltpolitik machen will, ist er Hinterbänkler.
Sie haben mit 66 dann nochmal, glaube ich, angefangen, Sie haben es kurz erwähnt, Dekan der Umweltuni in Kalifornien, haben das mehrere Jahre lang gemacht. Was mich dann gewundert hat aus eigener Erfahrung ist, dass irgendwann mal die Frau kommt und sagt, willst du nicht mal heimisch werden? Wie war denn das bei Ihnen? Sie sind glücklich verheiratet, haben Kinder, Enkel. Hat die nicht mal gesagt, jetzt lass doch mal?
Naja, also ich habe sie natürlich angerufen, als mich da dieser Headhunter anrief, ob ich nicht Chef der Kalifornischen Umwelthochschule werden will. Und dann sagte sie, naja, du hast ja immer schon ein bisschen gesponnen. Und warum nicht nochmal? Und dann, als es dann zu Berufungsverhandlungen kam, habe ich den Leuten in Kalifornien gesagt, obwohl ich hier in einem Paradies leben werde, nämlich Santa Barbara, vor dem Dienstzimmer ein paar Palmen und dahinter der Ozean und da kann man die Wale schwimmen sehen und so. Wunderbar. Trotzdem, ich mache den Vertrag nicht voll. Ich kriege einen 5-Jahres-Vertrag und ihr sagt mir, ich darf auch 10 Jahre. Dann sage ich, nein, ich mache das 3 Jahre, dann bin ich wieder zu Hause.
Jetzt leben Sie mit Kindern, Enkel haben Sie, in der Nähe von Emmendingen bei einer Tochter. Wie erklären Sie Ihren Enkeln Ökologie? Kinder, so wie ich sie kenne, gucken schnellen Autos mal hinterher, machen Brumm, Brumm. Wie erklärt der Großvater dann den Enkeln, dass das eigentlich Quatsch ist?
Ich rede sehr wenig im Sinne von, das ist Quatsch. Sondern ich sage, also liebe Leute, ich gehe ja selber zu dem Ökoladen, da ist Gemüse und Fleisch eine kleine Spur teurer, dafür schmeißen wir de facto nichts weg. Und das Essen ist unglaublich bekömmlich und gut. Ist das nicht eine tolle Sache? Da gibt es die sogenannte Naturwert AG, ausgehend vom Kaiserstuhl, und die beliefern diesen Laden. Und der allergrößte Teil davon ist wirklich lokal produziert. Und das finden die Kinder köstlich. Dann gehen sie auch hin und fragen, wo kommt denn das her und so weiter. Neugierige Kinder natürlich. Und daher kommt das Umweltbewusstsein eher auf leisen Sohlen und ohne große Beschimpfung.
Würden Sie sagen, Sie sind Vorbild für die Enkel?
Ach, das glaube ich nicht. Die halten mich für einen verrückten Opa. Aber das macht nichts. Sie lieben mich trotzdem.
Und wenn Sie fliegen, was sagen Sie dann? Das ist ja nun nicht gerade das ökologischste Verkehrsmittel.
Da sage ich also, da sind meine ökologischen Fußabdrücke eine Katastrophe. Aber wenn es mir gelingt, mit dem, was ich vertrete, zum Beispiel mit der chinesischen Übersetzung von Faktor 4 oder später Faktor 5, dass die Chinesen 2 Monate früher auf den Ökotrip kommen, dann habe ich so viel ökologische Fußabdrücke reduziert, dass ich damit 1000-mal um die Welt fliegen könnte. Will ich aber nicht.
Wie ist es mit dem Namen von Weizsäcker? Würden Sie sagen, er ist eine Belastung für Sie? Oder war es? Weil man sich ja doch, die Leute schmeißen ja gerne mal alles in eine Kiste rein, rühren es um und wissen gar nicht so genau, wen sie vor sich haben.
Also die Weizsäckers, mit denen ich persönlich bekannt war, aus enger Verwandtschaft, die haben es ausgesprochen leicht gemacht, diesen Namen zu tragen. Anfangs war mein Vater viel berühmter als sein jüngerer Bruder. Er war einfach ein großartiger Physiker und eben auch ein sehr guter Wissenschaftspolitiker, in der Max-Planck-Gesellschaft hoch angesehen. Und dann Richard von Weizsäcker, sein jüngerer Bruder, der, glaube ich, der beliebteste Bundespräsident war, den wir je hatten. Ja. Und dann habe ich einen älteren Bruder, Karl Christian von Weizsäcker, der war Vorsitzender der Monopolkommission, ein großartiger Wirtschaftswissenschaftler. Der jüngere Bruder ist Mathematikprofessor. Also da braucht man sich nicht zu verstecken. Im Übrigen, die Frauen sind zum Teil noch besser. Die haben nur häufig einen ganz anderen Namen.
Und wer trägt den Namen weiter? Gibt es jemanden, der, sehen Sie jemanden, der sich so auch in die Öffentlichkeit...
Das ja, ist ja, immer, also Richard von Weizsäcker hat einen großartigen Sohn, der heißt Robert, der ist Finanzwissenschaftler an der Uni München. Mein ältester Sohn Jakob ist jetzt Mitglied im Europäischen Parlament. Unsere Tochter Paula Bleckmann, mit der wir zusammenleben, die macht tolle Sachen. Die ist inzwischen auch Professorin und die arbeitet über Mediensucht und hat am Kriminologischen Forschungsinstitut in Hannover sich habilitiert über bis ins Kriminelle hineinreichende Aspekte von Mediensucht und hat zum Beispiel schon in ihrer Doktorarbeit herausgefunden, dass Kinder, die im Wesentlichen ohne die großen elektronischen Medien aufwachsen, pfiffiger, intelligenter, spontaner sind als diejenigen, die ständig vor der Glotze hocken. Eigentlich kein großes Wunder. Aber die Medienpädagogen, die sind meistens auf der Seite der Medienindustrie. Das heißt, die finden Paula Bleckmann eine schreckliche Person. Ich finde sie großartig.
Wir haben den Kreis jetzt fast geschlossen, Herr Professor von Weizsäcker. Glauben Sie denn, wir haben am Anfang über Umweltzerstörung, auch die Einigung in Paris geredet, glauben Sie denn, dass sich dieses politische Zueinanderfinden auf der Welt, dass das in relativer Ruhe stattfinden wird? Oder glauben Sie, dass wir unruhigen oder doch eher geordneten Zeiten entgegen?
Ich fürchte, wir kommen in unruhigere Zeiten. Das sieht man an den Flüchtlingsströmen. Es gibt bei jeder großen Veränderung, zum Beispiel auch bei einer Verdopplung des Bruttoinlandsprodukts weltweit, riesige Verlierermassen. Und da gehören zum Beispiel die Klimaflüchtlinge dazu. Aber wenn die Politik und die Medien und das Volk der Meinung sind, dass Wirtschaftswachstum wichtiger sei als Klimaschutz, dann geht das immer weiter, bis es zum Knall kommt. Die Leute wollen nicht ablassen von ihrer eng gefassten Sorte von Wirtschaftswachstum. Da ist jetzt meine Antwort, ja, dann müssen wir eben die Sorte von Wirtschaftswachstum so verändern, dass es nicht mehr klimaschädlich wird. Dieses ist machbar. Und wenn das Mehrheiten findet, dann gehen wir friedlichen Zeiten entgegen. Wenn wir das nicht machen, wenn wir das nicht einsehen, werden es fürchterliche Kriege werden, die aus dem Aufstand der Verlierer in dieser Weltwirtschaft entstehen.
Der gute Zuhörer, Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, er hat für mein Dafürhalten heute bewiesen, dass er auch sehr gute Antworten gibt, dass er es sehr gut beherrscht. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Professor von Weizsäcker. Und Ihnen hier in Landau herzlichen Dank auch für das konzentrierte Zuhören. Disziplinierte Zuhören. Hat großen Spaß gemacht, diese Sendung mit Ihnen und mit Ihnen zu machen. Schönen Abend.